Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr, niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion: Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land sehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher, alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/BVB und geben Sie beim Bezahlen den Code BVB ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Auf für Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport. Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Dong, dong, dong. Damit läuten wir die entscheidenden Wochen der Saison ein, würde ich mal behaupten. Willkommen zur Offe Süd. Hi Patrick. Habe ich damit übertrieben oder passt das?
Nein, das passt total. Also ich hoffe erstmal hallo aus dem Auto. Eigentlich ist es ja dein Homeoffice sozusagen oder dein Büro. Ja. Ich kenne den Running Gag unter den BVB-Fans, als du mal fast eine ganze Corona-Saison lang, glaube ich, aus dem Auto raus, ne? Die PKs
gemacht hast. Ja, PKs, da habe ich wirklich alles aus dem Auto gemacht.
Ja, er ist ja technisch zumindest, ne, was die Podcast-Tonqualität angeht, nicht verkehrt. Ich habe mir noch ganz schnell so ein BVB-Trikot rübergelegt, damit es so ein bisschen zumindest nach Podcast aussieht. Und du hast den Fleischkloppen da immer noch hängen, ne?
Ja, wieder. Aber wieder. Ich glaube, den sieht man nicht in jeder Aufnahme. Aber mir ist ein bisschen kalt, stelle ich fest, du.
Ey,
ich zieh mir noch mal ganz kurz was an. Ich
bin sofort wieder da. Mach doch mal eben. Ja, so. Überbrücke ich in der Zeit, solange der Jesko sich hier noch mal ein Jäckchen drüber zieht. An der Stelle können wir noch mal kurz Werbung machen hier für unsere schönen Marco Polo Winter-Over-Shirts. Jackets nennt man die, glaube ich, die auf jeden Fall immer warm halten. Bin gespannt, was der Jesko jetzt hier rauszaubert.
Die ganze Zeit hier rumgedoktert und dann, wenn er dann sitzt, dann fällt hier auf.
Jetzt er macht tatsächlich kalt. Das Gleiche. Hab gerade eben hier unsere schönen Marco Polo Dinger angeteased, Jesko, und dann kommst du mit dem gleichen Ding raus, siehst du?
Na klar, wunderbar. Ja, ist egal.
Die halten auch schön warm, tatsächlich.
Aber wirklich, das ist sehr schön, ja.
Ja. Nein, Folge 40, ich freue mich sehr und du hast völlig richtig gesagt. Ja, 40 erstmal, eine tolle Zahl. Ja. Und du sagst es völlig richtig, wir läuten den Countdown ein, die entscheidende Phase. Der BVB ist mit einem 2-1 Auswärtssieg aus der Autostadt aus Wolfsburg zurückgefahren nach Dortmund, alte Wirkungsstätte von Niko Kovac. Und wir haben einen Meisterkampf, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wenn man die Bayern am Sonntag gesehen hat, ist man wieder so ein bisschen am stutzig werden. Wie siehst du es, Jesko?
Also wir haben einen Meisterschaftskampf. Ich muss sagen, ich glaube, dieses Spiel gegen Hoffenheim, das hatte sehr viele Variablen der Bayern, um es mal freundlich zu sagen. Und deswegen sehe ich durchaus einen Meisterschaftskampf. Also mit 6 Punkten dahinter und die Bayern kommen noch nach Dortmund, solange die nicht hier gespielt haben, rufe ich den Meisterschaftskampf aus und dann schauen wir mal, wie es nach dem Spiel gegen die Bayern hier zu Hause ist. Ja. Aber das gehört halt auch zur Wahrheit. Du hast jetzt gegen den Tabellenletzten Heidenheim und ein Team, was gegen den Abstieg spielt, gewonnen. Aber da muss man halt immer noch die Frage stellen, wie. Also ich hab das auch am Wochenende mal gemacht, weil ich bin damit nicht zufrieden mit der fehlenden Konstanz und habe da einen ordentlichen Backslash bekommen von einigen Fans, die damit gar nicht einverstanden waren. Was hätte ich denn immer so negativ? Gewonnen ist gewonnen. Ich sag ja, das ist auch alles gut. Nur für meine Begriffe gleicht sich in einer Saison immer alles aus. Und ich finde, die Dortmunder hatten wahnsinnig viel Glück in diesen beiden Spielen, dass der Gegner die Tore nicht gemacht hat. Also Amura muss 3 Tore machen gegen den BVB. Da steht auch noch ein Gregor Kobel, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber Leute, das ist halt auf Strecke zu wenig. Und das, obwohl sie in Wolfsburg für mich die erste Hälfte war, eine der besten, wenn nicht sogar die beste erste Hälfte in dieser Saison.
Das wollte ich gerade sagen. Lass uns das doch erstmal festhalten. Der BVB geht mit einem dezimierten Kader in dieses Spiel rein. Adeyemi fällt aus, musste das Abschlusstraining abbrechen, nicht mitgereist. Dann bricht ja auch noch Jan Koto weg, krankheitsbedingt.
Im Hotel krank geworden, ja.
Nur 19 Mann, Emre Can, kommen wir später nochmal dazu, was er hat, was er haben könnte, wie lange er fehlen könnte, bricht er ebenfalls weg als Kapitän. Und dann nimmt der BVB aber dieses Spiel an, nimmt den Kampf an.
Total.
Macht vielleicht mal mit Abstrichen den einen Fehlpass von Waldemar Anton, wo Amura dann eigentlich das Tor machen muss. Anton ansonsten eine gute Leistung, jetzt mal diesen Pass ausgenommen. Zeigt der BVB eines seiner besten und seiner reifsten Saisonspiele. Ja, gab jetzt nicht viele Tore in der ersten Halbzeit, aber es war von beiden Seiten ein ordentliches Spiel. Der BVB hatte alles im Griff, hat dagegen gehalten.
Ist auch super schwer gegen ein Bundesliga-Team, was sich einfach mit 10, 11 Leuten hinten reinstellt, fast stellenweise, weil die Dortmunder sie einfach hinten reindrücken. Das ist dann einfach brutal schwer. Das hat dann auch nichts mit fehlender spielerischer Qualität zu tun. Das ist dann fast, wenn der Gegner keinen Fehler macht, ist es fast nicht möglich, da ein Tor aus dem Spiel herauszuschießen. Also das ist schon Wahnsinn.
Ja, so, aber was ich vor allen Dingen gut finde, dass der BVB war in manchen Momenten...
Fast nicht möglich, ist übertrieben, aber es ist schon unfassbar schwierig.
Ja, es ist schwierig, genau. Wir haben dann auch oft genug jetzt schon drüber gesprochen. Ist es am Ende vielleicht die Qualität? Hast du die Spieler dafür, um mehr rauszuholen? Das ist, glaube ich, so eine Grundsatzdebatte, über die man wahrscheinlich den ganzen Abend sprechen und diskutieren könnte. Was der BVB aber gemacht hat, ist, der hat den Kampf angenommen, der hat vor allen Dingen auch konsequent gespielt, wie ich finde. Das ist nicht selbstverständlich, dann in Wolfsburg so aufzutreten, hatte eine richtig gute erste Halbzeit. Und dann eine zweite Halbzeit, in dem wieder einiges ins Stottern geraten ist, in der du den Gegner dann auf einmal wieder zurückholst, in der du wieder so ein bisschen anfängst zu zittern. Und das ist ja, glaube ich, das auch in deinen Analysen dann an dem Sonntag nach dem Spiel und auch in deinen Social-Videos, die du ja auch gemacht hast, hab's mir auch angeguckt, was du kritisiert hast, ist diese Konstanz auf Strecke. Und dann gab's ja auch eine Diskussion mit dem einen oder anderen Fan. Reicht das dann für Spiele gegen Bayern am 28.02., reicht das gegen Leipzig, reicht das gegen die Teams von ganz oben oder erlebt der BVB dann eben das blaue Wunder? Und ich finde, das ist schon eine berechtigte Diskussion. Ich finde unterm Strich, und das steht, die Punkte sind da, die Siege sind da, Kovac hat die Mannschaft auf Erfolg getrimmt. Wir haben jetzt kurz vor dem direkten Klassiker tatsächlich einen Meisterschaftskampf. Wenn der BVB das Spiel wirklich gewinnt, ist alles total offen, das muss man am Ende auch sagen. Ist eine gute Errungenschaft. Vieles steht und fällt auch damit, ob du in der Champions League gegen Atalanta Bergamo weiterkommst. Also der BVB hat schon einige Argumente auf seiner Seite. Er muss aber den nächsten Step hinbekommen, wenn er wirklich bis ganz zum Schluss ein Wörtchen mitreden möchte, dass er halt diese Konstanz dann auch in solchen Spielen reinbekommt. Das ist, glaube ich, das, was du auch kritisierst und was...
Genau, hundertprozentig. Ja.
Wo wir einer Meinung sind. So, letzte Woche hatten wir im Podcast doch auch, was ich auch mal ganz gut finde, so ein bisschen Kontroversen und auch haben diskutiert, aber da muss ich sagen, das sehe ich wie du, tatsächlich.
Ja. Und das ziehen sie halt schon durch die Saison und das macht mich dann halt so ein bisschen stutzig und das ist dann auch das Argument der vieler, die dagegen argumentieren, die sagen, ja, aber das klappt doch schon seit Anfang der Saison, wo sie halt viele enge Spiele dann trotzdem gewonnen haben, ne? Auch da sage ich, okay, ja, habt ihr recht, aber normalerweise gleicht sich in einer Saison immer alles aus und dann solltest du halt schauen, dass du besser Fußball spielst, als sie es aktuell stellenweise tun. Auch, und zwar auch nicht nur vom spielerischen Aspekt her, sondern auch vom Einsatz her, ne?
Ja.
Also die zweite Hälfte hat mir nicht gefallen, hat mir auch gegen Heidenheim nicht gefallen. Also auch da hast du am Ende nur Glück, dass du dieses Ding ziehst, ne?
Ja, das stimmt definitiv. Dann vor allen Dingen Serhou Guirassy, ich glaube für ihn jetzt nochmal wichtig, dass er erneut mal wieder getroffen hat, dass er so für sich auch das Gefühl bekommt, in der entscheidenden Situation, in einem entscheidenden Moment da zu sein. Ich glaube, das sind dann für ihn auch wichtige Momente, weil Serhou Guirassy wird dir in dem entscheidenden Titelkampf, wenn du so nennen willst, oder in den entscheidenden Wochen, das steht und fällt schon auch damit, wie wird er eingebunden und wie kaltschnäuzig ist er dann vom Tor? Kriegt er das wieder zurück, diese Abgezocktheit, diese Coolness, dieses quasi mit verbundenen Augen, egal wo du stehst, wieder ein Tor zu machen? Ich glaube, das ist wichtig. Würdest du schon so weit gehen und sagen, der Knoten ist bei ihm komplett geplatzt oder bist du da noch so ein bisschen vorsichtig?
Auch da bin ich wieder beim Thema Konstanz, ne? Das muss er jetzt natürlich konstant zeigen, aber ich fand die letzten beiden Spiele schon sehr viel verbessert. Er ist halt kein Stürmer, der sich durch ein Dribbling oder durch Tempo Chancen kreiert. Ne? Er ist halt auch jemand, der sehr davon abhängig ist, dass er in die Räume kommt und auch in den Räumen bedient wird, wo er dann mehr oder weniger direkt zum Abschluss kommt. Und das ist dann halt passiert in den letzten Spielen, beziehungsweise dann auch mit dem Elfmeter, wo sie das auch wieder besser hinbekommen haben und wo er dann diese Chancen auch genutzt hat, weil es gab halt auch viele Spiele, da war er da und hat halt die Chancen einfach nicht reingeschossen.
Ganz wobei ehrlich, das interessant ist, Jesko, wenn wir an die Anfangsphase von Guirassy zurückdenken, so die ersten Wochen, Monate beim BVB nach seinem Wechsel, wo er ja voll funktioniert hat, der war ja auch mannschaftsdienlich, ne? Der ist dann teilweise sogar mit auf dem Flügel mal raus, hat eine Flanke reingeschlagen, hat, glaube ich, sogar ein, zwei Tore in der Anfangsphase vorgelegt. Das ist natürlich gerade gar nicht zu sehen. Da merkst du dann schon, was so ein Selbstvertrauen mit dir macht, wie viel Freiheiten du dann vielleicht auch hast, dass vielleicht der ein oder andere in dem einen oder anderen Moment ein Dribbling, ich gebe dir recht, der ist jetzt kein Fabio Silva, der sich dann auch mal so durch einen Spieler irgendwie dann durchdribbelt, ist natürlich eine andere Spielart, aber man merkt da manchmal auch, was Selbstbewusstsein irgendwie ausmacht, in der Art und Weise, wie du dann in so ein Spiel reingehst, wie du in gewisse Szenen und Momente reingehst. Und da wünsche ich mir und hoffe einfach für ihn und für den gesamten BVB, dass es da jetzt in die richtige Richtung geht.
Sie brauchen den. Ja, und sie brauchen diese Tore, die fehlen dir halt, ne? Wenn du diese Tore hättest, die er eigentlich eingeplant hätte schießen müssen, dann wärst du jetzt wahrscheinlich nur 3 Punkte hinter den Bayern, wenn überhaupt. Ja, das ist halt so. Ne? Und jetzt kommen die Tore und dann ackerst du dich halt auch relativ schnell nach vorne. Trotzdem, unterm Strich steht für mich, ja, gewonnen, sowohl gegen Heidenheim als auch gegen Wolfsburg, aber du musst dringend Spiele konstanter bestreiten. Damit meine ich gar nicht, dass du den Gegner 90 Minuten an die Wand spielst. Ne, das macht kein Team, das geht auch gar nicht, darum geht's auch gar nicht. Es geht nur darum, dass du nicht so völlig die Kontrolle verlierst und eigentlich nur, seien wir ehrlich, durch Kurbel und Glück keine Gegentore kassierst.
Ja, ist definitiv richtig. So, und dann haben wir nach dem Spiel Abpfiff, Nico Schlotterbeck im Interview bei uns am Mikro und unterstreicht gleich wieder seine Meisteransage. Das war natürlich das große Thema, auch nach der Ansage letzter Woche. Patrick Wasserzieher, auch die Kollegen, Kolleginnen dann in der Mixzone, die natürlich die Fragen gestellt haben, wie der BVB dann mit dieser Aussage umgeht. War natürlich eine interessante Frage von Patrick, der dann gleich mal Nico gefragt hat, du, hat das scheinbar was bewirkt, deine Worte, ne, die du in der Vorwoche rausgehauen hast? Und da hat er sich, wie ich finde, sehr forsch hingestellt und gesagt, natürlich bin ich jetzt Kapitän, wo Emre ausfällt. Und wenn ich was sage, dann muss die Mannschaft mitziehen. Und er selbst lebt den Glauben vor. Also du spielst beim BVB, um am Ende auch Titel zu gewinnen. Und habe ich natürlich direkt, ich war ja in Paderborn Field Reporter, habe mich dann noch hingesetzt, in Ruhe das Spiel mir angeguckt, habe dann direkt natürlich was, weil es mir den Nägel oder den Fingern gebrannt hat, was rausgetwittert, genau diese Aussagen von Schlotterbeck. Und da gab es dann auch eine ganz große Diskussion, die entbrannt ist unter den Fans. Die einen, die sagen, ey, den würde ich am liebsten heiraten, mach den zum Trainer, mach den zum Manager, mach den zu allem. Und die anderen, die sagen, verlängert seinen Vertrag gerade nicht, lässt ihn ein bisschen zappeln, kommen wir gerade gleich auch noch zu dem Druck, den jetzt der BVB um Kehl auch ausübt auf Schlotterbeck. War auch die Rede von Laberbacke, ja, du unterschreibst hier nicht, du bringst jetzt auch nicht die Top-Leistungen in den letzten Wochen, aber knallst diese Aussagen raus. Das würde mich mal interessieren, Jesko, wie siehst du's? Ist ja irgendwo erfrischend, solche Aussagen zu tätigen. Darf das Schlotterbeck tätigen? Darf er das auch in der Art und Weise tätigen? Das hat ja fast schon so ein bisschen Mats Hummels Charakter gehabt, sich dann so ein bisschen hinzustellen und zu sagen, wenn ich was sage, dann ja müssen die Jungs mitgehen. Ja, genau so. Wie siehst du es?
Ja, ich finde es gut. Ne, habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt. Ich mag Ambitionen. Ich mag es auch, wenn die formuliert werden. Du darfst nicht überpacen. Ne? Du darfst auch nicht andere diskreditieren und sagen, wir sind viel besser als die. Die können nichts. So, wenn es in die Richtung geht, bin ich da kein Freund von. Aber so finde ich das hundertprozentig richtig, wenn er sagt, wir glauben an uns, wir glauben an unsere Stärke, sonst bräuchten wir hier nicht antreten. So, ist ja so. Und du hast ja immer noch einen Trainer, der dann das Ganze wieder ein bisschen runterkühlt auf seine Art, der immer sagt, nee, ich gucke eher in den Rückspiegel. Aber ich finde das super und ich finde auch ein Schlotterbeck. Also ich glaube, man muss das auch so ein bisschen getrennt betrachten. Also wir betrachten, also oder es wird immer so alles in einen Topf geworfen. Ja, eine Vertragsverlängerung oder eine Nicht-Vertragsverlängerung, Diskussion der Spieler, die Leistung. Aber ich glaube, dieses Thema Vertragsverlängerung beim BVB muss man davon einfach ein bisschen abkoppeln, weil das tut Schlotterbeck selber auch. Der stellt sich ja nicht hin und denkt die ganze Zeit über diese Vertragsverlängerung nach, sondern der lebt ja auch als Fußballer ein bisschen im Hier und Jetzt und sieht seine Mannschaft, sieht seine Aufgabe in der Mannschaft. Was sich dann ab Sommer verändern könnte, das ist im Sommer. Das ist für die auch gar nicht aktuell so ein Thema. Ja, sondern der sieht den Moment für den er verantwortlich ist. Und das ist der Moment jetzt und hier. Und er sieht diese Mannschaft und wenn er meint, das sagen zu wollen und zu müssen, weil er auch glaubt, dass das einen guten Effekt hat, sowohl auf ihn als auch auf die Mannschaft, als auch auf den Verein, finde ich das völlig legitim.
Ich verstehe schon, was du meinst mit dem Hier und Jetzt. Ich weiß aber nicht, ob das für ihn so einfach ist, weil da steht jetzt so eine entscheidende Zukunftsfrage bevor.
Ja, das sage ich aber nicht, dass es einfach ist. So, ich sage nur, also, dass diese Aussagen, dass man die, finde ich, ein bisschen von diesem ganzen anderen Themenkomplex abkoppeln muss.
Ja, okay. Also das mag sein, dass man das vielleicht nicht alles sofort in einen Topf reinschmeißen kann. Find aber auch die Berechtigung oder die Argumentation von manchen Fans oder auch Experten berechtigt, dann zu sagen, Junge, wenn du hier ne auf Kapitän machst, weil du bist der Vizekapitän und aktuell der Kapitän, wenn Emre Can ausfällt, wenn du hier nach außen dann auch forsch sagst, ich bin der nach dessen Pfeife so ein bisschen alle tanzen müssen, weil ich dann auch nach außen was kommuniziere, dann kann man natürlich am Ende auch sagen, vor allen Dingen wenn er sagt, du spielst beim BVB auch um Titel zu holen. Ja komm Junge, dann du kannst dich unsterblich machen, setz die Signatur jetzt unter den Vertrag, geh die nächsten 1-2 Jahre mindestens mal mit, auch wenn du natürlich links und rechts gucken willst, was machen die Bayern, kommen wir auch gleich dazu, Upamecano, das erübrigt oder gibt dem BVB vielleicht sogar jetzt noch bessere Chancen im Poker, dann doch was am Ende zu machen. Ist ja auch berechtigt von manchen Fans zu sagen, ja Junge, dann unterschreib das Ding, zeig uns, dass du den Weg mitgehen willst und dass du am Ende auch einer bist, der mit uns Titel gewinnen will. Du machst dir nicht so einfach und sag, ich suche die bestmögliche Situation oder diese Entscheidung muss gut getroffen sein von ihm. Das ist mir schon klar. Aber ich verstehe auch die Argumentation von manchen Fans, natürlich emotional raus, aber die sagen, Junge, komm, dann red nicht so viel und unterzeichne das Ding jetzt so, ne?
Aber das würde ja im Umkehrschluss auch bedeuten, dass wenn er nicht unterschreiben würde, würde er jetzt nicht mehr alles geben. Oder wie verstehe ich das dann?
Ach nein, also dafür sind deswegen, sie, glaube ich, alle. Ja, aber dafür sind sie, glaube ich, alle.
Ja, aber meine ich ja, dass es im Hier und Jetzt ist, weißt du? Mhm. Der Schlotterbeck, ich würde das auch abkoppeln, weil ich bin jetzt in diesem Moment für den Erfolg dieser Mannschaft verantwortlich. Das hat nichts mit einer Vertragsverlängerung zu tun. Das hat nichts mit dem, was im Sommer passiert, zu tun. Sondern ich bin jetzt und hier dafür verantwortlich, dass diese Mannschaft den größtmöglichen Erfolg hat. Und wenn ich mich hinstelle und sage, ich will hier Meister werden und deswegen bin ich hier, dann ist das die Momentaufnahme. Ich verstehe aber 100% auch diese Argumentation zu sagen, ja Junge, wenn du dich so damit identifizierst, dann musst du doch einfach nur unterschreiben. Ne? Also ich verstehe die emotionale Komponente. Ich glaube halt nur nicht, dass das in der Denke eines Fußballers unbedingt so ganz viel miteinander zu tun hat, weil die wollen alle gewinnen. Die wollen alle Meister werden, ja. Und das können sie halt in dem Moment nur in dem Club, in dem sie sind. So. Und deswegen, warum sollte er das dann nicht sagen? Aber dass du natürlich dann auch, wenn du gerade auch dieses Kapitänsamt vorstellst, ne, das hat er ja auch gemacht, hat er gesagt, ich als Kapitän habe das gesagt und dann müssen die Jungs mir schon folgen. Kapitän, weil Emre gerade fehlt. Dann bringt er natürlich selber auch eine gewisse emotionale Komponente damit rein.
Genau. Ja.
Ne? Das verstehe ich auch. Aber trotzdem, ich glaube, so diese Aussagen finde ich super. Finde aber auch, dass man die so ein bisschen abgekoppelt betrachten muss.
Ja,
dass man man muss ihm jetzt nicht aus jeder Aussage, weißt du, ich glaube, das ist auch etwas, was mich so stört dann. Aus jeder Aussage, die er jetzt trifft, wird immer hintenrum
gesagt, wird immer das Vertragsthema abgeleitet.
Ja, doch, dann macht doch das Vertrag. Oh Gott. Ja, dann hat er auch irgendwann keinen Bock mehr, sich da hinzustellen und zu sagen, dann sage ich nichts mehr, weil immer, egal was ich sage, so, ich gehe jetzt aufs Klo. Ja, wenn du hier aufs Klo gehst, dann kannst du auch deinen Vertrag verlängern. Das ist mir dann ein bisschen too much.
Vor allen Dingen, er soll sich das weiß er auch, er soll sich das beibehalten, ja, dass er quasi er selbst bleibt und ist, auch in den Interviews. Er soll sich nicht irgendwie verbiegen, verstecken. Und das finde ich auch geil. Du hast bei Schlotterbeck du kriegst immer irgendwas. Nicht nur als Reporter, als Fan. Du hast da Aussagen. Das sind keine 0815 Interviews. Die sind auch emotional. Die sind auch manchmal aus sich raus. Manchmal auch über die Stränge geschlagen. Du hast das vorhin angesprochen. Wenn dann links und rechts auch mal Kollegen angegangen werden, dann ist das sicher nicht okay. Aber in dem Punkt, interessant, das so offensiv zu tun, so mutig zu tun. Glaub nicht, dass es immer überall in der Mannschaft top ankommt, ne, wenn dann, weil vielleicht auch der ein oder andere, der ein bisschen erfahrener ist, dann sagt er, was sagt der denn jetzt da hier? Also, ich bin Kapitän und ich muss mitziehen, weil du was sagst, so, ne? Spieler sind ja auch immer ein bisschen Alpha-Tiere in der Kabine, also das wird sicher interessant, aber auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, genauso eben wie das Vertragsthema, das gibt's eben nun mal und jetzt ist, oder soll bald eine Entscheidung gefallen werden oder herkommen, Jasko. Kehl hat's gesagt, ne? Hat jetzt für seine Verhältnisse, und ich sag endlich als Verein, mal ein bisschen offensivere Worte gefunden, ja, ganz klar kommuniziert. Ich habe es nicht ganz im Kopf. Ich bin ein Freund von klaren Entscheidungen, die dann auch her müssen. Und Schlotterbeck weiß das, dass das jetzt so schnell wie möglich passieren muss. Das ist jetzt für BVB-Verhältnisse, die ihn ja wirklich mit Samthandschuhen anfassen und bezirzen und links und rechts und ja nicht vergraulen, jetzt für ihre Verhältnisse mal eine, ja, jetzt keine Deadline setzen, aber zumindest klar sagen, Junge, die Entscheidung soll jetzt her, auch wenn sie nicht sagen, bis da und da. Ich meine, das macht man auch nicht öffentlich. Das haben die Bayern bei Upamecano jetzt auch nicht gemacht. Das haben sie dann eher so unter der Hand links und rechts mal durchgegeben, damit da ein bisschen Druck gemacht wird. Am Ende hat es auch geklappt. Das finde ich als Verein zumindest jetzt gut, weil jetzt bist du an einem Punkt, die Fakten liegen auf dem Tisch, du weißt, in welche Richtung es geht. Du weißt auch, dass du mit dieser Mannschaft Titel holen kannst, wenn alles top funktioniert und zusammenläuft. Die letzten Wochen sind, glaube ich, auch für Schlotterbeck und den Verein vor allen Dingen wichtig, dass man sieht, Tuchfühlung Bayern, was dann doch auch möglich ist. Ich glaube, dass der BVB das Momentum gerade auf seiner Seite hat.
Ja, das glaube ich auch. Du kannst auch die Tabelle mal ausdrucken und eben dann mal in den Spind hängen, ne, und zeigen, hier, guck mal, so ist die aktuelle Situation. Das kann natürlich am 28. dann schon wieder ein bisschen anders aussehen. Aber ich sehe das genauso. Das Momentum ist da, das Momentum ist aber auch schon ein bisschen länger da, ne? Also er hat hier wirklich alle Wertschätzung erfahren, die man nur erfahren kann vom Verein. Du hast es ja gesagt, ne, sie fassen ihn mit Samthandschuhen an. Sie geben ihm ja fast alles, was er haben möchte. Die Frage ist, ist es das, was er möchte? Ne? So. Ja. Ist es wirklich das? Oder sieht er sich halt jetzt mit Mitte 20 einfach in dem Moment zu sagen, ich will woanders hin? Wir werden es erfahren. Ich tippe mal in den nächsten Wochen, ehrlich gesagt. Also es ist jetzt, dass wir da den Mai oder April erreichen, das glaube ich irgendwie nicht, sondern ich denke schon, das wird jetzt Februar, März entschieden werden.
Ja, das glaube ich auch. Aber wie gesagt, ich glaube sogar, was ich gehört habe, jetzt nicht festlegen, aber dass sie nach den Atalanta Playoffs spielen, dann auch wirklich final die Klarheit haben wollen, vielleicht so davor auch ein Gefühl bekommen, dass dann Klarheit ist. Und das ist, glaube ich, wichtig. Zum Thema Momentum, ich glaube schon, dass es sich in den letzten Wochen ein bisschen verändert hat, auch durch die bevorstehende Upamecano-Verlängerung. Dario Upamecano, haben wir ja am Deadline Day alle mitbekommen, ist dann, nachdem die Bayern das Angebot zurückgezogen hatten, hingerannt quasi zu den Bayern und hat gesagt, hey komm, ich unterschreibe das jetzt, ich will bleiben.
Das ist auch einfach
Das ist
so
auch
wild,
ein Wahnsinn. Ja, das ist auch wild. Ja, genau, da gibt's auch viele Diskussionen. Didi Hamann hat's ja bei uns auch in der Sendung gesagt, Armutszeugnis der Bayern, sagte er. Ja,
dann eben nicht mehr, Freundchen.
Ja, ist dann auch die Frage, ne? Ziehst du das Angebot zurück? Bleibst du dann dabei? Passt du es an? Behältst
aber das sind
dabei.
Ja auch alles, das sind ja auch alles Emotionen. Am Ende geht's ja um, das ist ja Emotion. Klar, du darfst sie nicht erpressen lassen als Verein, ne? Das ist wichtig. Aber am Ende müssen die ja wirtschaftlich denken. Die denken ja nicht, du musst wirtschaftlich denken als Verein. Und wenn dann der Upamecano sagt, komm, ich unterschreibe doch, dann sagst du ja nicht, nee, jetzt bin ich die beleidigte Leberwurst, jetzt gebe ich dir das oder ich gebe dir jetzt einen Euro weniger oder irgendwie sowas.
Ja, das hat sich Didi ein bisschen einfacher gemacht. Ja, also da reden wir von einem Monsterpaket und wenn am Ende nicht hinhaut, hast du eine ganz andere Baustelle und wir reden von Upamecano, der sich in den letzten Jahren zu einem der Top-Verteidiger gemausert hat. Ja. Also so, aber auf den BVB bezogen, es ist natürlich jetzt eine sehr viel größere Chance als vorher, weil nämlich die Bayern-Baustelle quasi zu ist, wenn sie nicht jetzt noch Min-Jae Kim oder sowas verkaufen. Deshalb glaube ich, dass ein Top-Kandidat mit den Bayern jetzt mehr oder weniger aus dem Rennen ist, dass Schlotterbeck jetzt schon auch merkt, was er so beim BVB hat, dass er auch vieles darf, dann eben auch als Wortführer solche Interviews führen. Er hat es gesagt, mit dem Papa und mit Kevin, den ich ebenfalls als Typen übrigens richtig gut finde, werden sich hinsetzen und dann die Entscheidung treffen. Und ich glaube, dass sie pro BVB ausfällt, nach allem, was man jetzt so mitbekommt und fühlt.
Aber wäre sie auch pro BVB ausgefallen, wenn Upamecano nicht verlängert hätte? Und das ist die Frage,
da mache ich ein sehr großes Fragezeichen dran.
Viele Fans stellen.
Genau.
Und das ist eben auch dann das, was diese Unterschrift, diese Verlängerung, wenn sie denn dann passiert, kurzfristig sicherlich auch ein bisschen beschatten wird. Da bin ich mir sicher. Langfristig glaube ich aber so, dass das Gedächtnis der Fans ist zwar oft sehr sehr ja langfristig angelegt, aber ja. Ob das dann in einem Jahr noch ein Thema wäre, das ist die Frage.
Ja, spannend. Ist er dann die Frage? Wir haben ja quasi dann die nächste Frage jetzt. Verlängert er vielleicht? Ja. Dann ist es mit einer Ausstiegsklausel, die dann ab Sommer greift, 27, da reden wir dann wieder von 60 bis 70 Millionen, irgendwas in dem Segment. Dann haben wir ja eigentlich wieder das Thema. So, da wird vielleicht was frei, da wird was frei. Macht er den Step, bleibt er doch da, vielleicht ist der Titel wieder ausgeblieben im Sommer. Also, wir werden immer links und rechts Diskussionen haben,
Aber das ist bei Topspielern auch einfach
ist
so.
Ist bei Topspielern so, und das dafür, ist in großen Vereinen so, genau.
Ja, aber dafür ist eben der BVB nicht groß genug, so wie die Bayern, zu sagen, die Diskussion führen wir gar nicht. Es geht halt beim BVB nicht. Das ist so. Und damit muss man sich dann halt auch vielleicht einfach mal irgendwann arrangieren.
Ja, aber bei den Bayern, weil du es gerade gesagt hast, gab es ja jetzt auch die ganze Zeit die Upamecano-Diskussion und sie haben es nicht hinbekommen, sie dann zu beenden. Was sie hinbekommen haben, ist das mit der Deadline, wie gesagt. Und deswegen finde ich es richtig, dass der BVB jetzt endlich gesagt hat.
Ja, aber bei den Bayern gibt es diese Diskussion sehr viel weniger. Also Upamecano war da jetzt ein sehr krasses Beispiel, wie ich finde, ne?
Naja, weil bei den Bayern holst du Titel, bei den Bayern verdienst du auch nochmal mehr als in Dortmund und du spielst halt nur mal bei
Die sind eine ganz andere Kategorie.
Drei Vereine, die Champions League auch jedes Jahr theoretisch angreifen. Gewinnen könnten oder angreifen könnten. Da sind wir schon in einer anderen Kategorie, das ist völlig richtig. Ja. So, also, BVB hat's klar gemacht, Kehl ist ein bisschen aus der Deckung gegangen, finde ich richtig, weil ich fand, in den letzten Wochen hat der BVB da das Zepter aus der Hand genommen. Es darf eigentlich nicht passieren, dass ein Schlotterbeck sich hinstellt und sagt, ich habe für mich persönlich eine Deadline gesetzt. Wann die ist, das sage ich jetzt nicht, aber eine Entscheidung wird es bald geben. Damit hat der Spieler quasi die Überhand übernommen. Zumindest wirkt das medial so.
Ja.
Und das haben sie, da waren sie dann doch ein bisschen zu, oder sind es, ne? Ein bisschen zu zurückhaltend, Samthandschuhe, ja nicht vergraulen. Also da ein bisschen mehr Offensive. Das schadet, glaube ich, nicht. Jetzt haben sie es gemacht. Jetzt bin ich gespannt, in welche Richtung es geht. Ähnlich übrigens bei Julian Brandt, wobei Brandt da selbst gesagt hat, wird jetzt nichts in Richtung, was hat er gesagt, Mai, Juni oder Juni, Juli, Richtung Sommer, sondern früher. Ja. Aber auch da hat man wahrscheinlich gedacht, so vielleicht sogar Richtung Marbella, Januar, auch jetzt Februar, dass man ein bisschen schneller oder früher Klarheit hat. Was glaubst du, was es da ist?
Boah, das ist halt, mir hat mal jemand gesagt, du sollst nicht glauben. Glauben kannst du in der Kirche.
Glauben kannst du in der Kirche.
Glauben kannst du in der Kirche. Ich glaube, der hat dir das auch mal gesagt, der gleiche.
Ja.
Deswegen auch da abwarten. Es gibt da ja wirklich wenig Leaks, ne? Wenig Infos, wie Jule Brandt plant. Ich habe immer das Gefühl, der fühlt sich extrem wohl hier, spielt auch wieder richtig gut in den letzten Wochen, schießt und köpft Tore.
Das erste Mal, ne?
Für den BVB ein Kopfballtor gemacht. Ja. Fand ich lustig. Und das macht er richtig gut, ne? Wie er da entgegenkommt und den dann so, macht er gut. Ja. Ich weiß es nicht. Ich kenne den BVB fast nur mit Julian Brandt. Ich finde, der ist da gut aufgehoben. Ich weiß, viele Fans meckern. Weiß nicht, welche Alternativen er hat, auf welchem Niveau. Ich habe das Gefühl, das wird eher eine Verlängerung werden, als dass er sagt, adios muchachos.
Ja.
Obwohl er ja Spanisch lernt.
Obwohl er Spanisch lernt, hat er mittlerweile eine Freundin aus Katalonien. Also Spanien auch nicht ganz ausgeschlossen seither. Ja, was ich interessant finde, er pendelt zwischen Bank und Startelf, ne? Das hat sich schon so ein bisschen jetzt verschoben, will wahrscheinlich auch wissen, wie wichtig er ist für den Verein, für die Mannschaft in den nächsten Jahren. Das wird sicherlich interessant. So.
Wobei der auch wirklich so viel erlebt hat schon beim BVB. Kriegen wir alle Trainer zusammen, unter denen der gespielt hat? Favre?
Ja gut, Favre, Terzic, Rose, Terzic, Shahin. Kovac, ne? War vor Lulu Favre? Nee, ne?
Nee, war nicht da. Der ist ja 19 gekommen.
19 gekommen, genau.
Ja, das heißt, aus Leverkusen. Das sind sechs Trainer in 8 Jahren.
8 Jahren, war ein bisschen was los.
Ein bisschen was los. Ich meine auch damit so eine Perspektive aufzeigen, ist im Fußball halt auch immer sehr relativ, ne? So, die Perspektive hast du im Zweifelsfall kurz- bis mittelfristig, aber wenn ein neuer Trainer kommt mit einer neuen Idee, dann ist die Perspektive ja wieder eine völlig andere.
Ja.
Ist ein guter Fußballer.
Ja, 100%, da müssen wir nicht drum rumreden.
Deswegen,
Wie siehst du denn die Perspektive beim Capitano, bei Emre? Erstmal dazu.
Wir machen nur Personalthemen heute.
Ja, irgendwie Personalthemen. Aber das ist ja interessant, weil jetzt sind wir an einem Punkt, Adduktorenprobleme hat er schon länger. Es ist zum Glück nicht die gleiche Verletzung aufgebrochen wie damals, die ihn ja ganz lange schon gezwungen hat zur Zwangspause. Es ist aber wieder
die ja auch nie richtig losgeworden ist.
Ne, ja, genau.
Wenn man ehrlich
genau.
ist. Also er war ja nie, und das hat er auch bei uns in Marbella im Interview gesagt, er war ja nie wirklich bei 100%.
Ja, genau.
Ja, genau. Ich bleib dabei. Wenn er perspektivisch fit ist, solltest du mit ihm verlängern. Mhm. Das ist absolut meine Meinung. Ja. Das ist auch eine wirtschaftliche Entscheidung, das zu tun. Wenn du aber absehen kannst, dass er nur ein sehr reduzierter Teilzeitarbeiter sein kann, dann musst du da sehr intensiv drüber nachdenken, ob sich das lohnt.
Genau, das glaube ich nämlich auch. Er fällt jetzt mindestens 3 Wochen aus. Die hoffen, dass er gegen Bayern zurück ist. Kann mir es aber nicht vorstellen, wie wir gehört haben, soll es sogar ein Faserriss im Adduktorenbereich sein. Wie gesagt, nicht die Schambeingeschichte, die es vorher war, sondern diesmal eine andere Geschichte. Wurde jetzt nicht bestätigt, deswegen Vorsicht, aber wir haben es aus mehreren Richtungen gehört. Es ist wieder eine Schambein- oder eine Adduktoren-, eine Leistengeschichte, sagen wir Leistengegend, und das strahlt halt einfach komplett aus. Und das ist, und da musst du dann schon die Frage stellen, hat das jetzt über ein Jahr, ist er einer, der wirklich 2, 3, 4 Spiele am Stück auch mal über 90 gehen kann, oder ist er eben nur dieser Teilzeitarbeiter? Und da musst du dir wirklich die Frage stellen.
Da muss halt Preis-Leistung passen, ne? Aber genau, da muss halt auch Preis-Leistung passen. Also da musst du halt auch einen entsprechenden Vertrag, im Zweifelsfall niedriges Grundgehalt, relativ hohe Einsatzprämie. Auch so kannst du das natürlich gestalten. Kommt da natürlich dann auch ein bisschen drauf an, was er möchte. Ne?
Ja. So, Jesko, ich habe thematisch jetzt nicht im Kopf, was wir als Nächstes machen. Personal vielleicht abgehakt.
Ich würde tatsächlich nochmal auf die nächsten Wochen gucken, weil wir haben ja mit dem großen Gong der entscheidenden Wochen eingeläutet, haben eigentlich noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Mhm. Aber wenn du dir das jetzt mal anguckst, du spielst gegen Mainz, ein Team, das seit Ende Dezember nur ein einziges Spiel verloren hat. Ja. Also die sind wirklich richtig formstark. Die
haben Bei meinem Kicker-Manager habe ich den Amiri verkauft. Im Winter.
Amateur, ey.
Richtig Amateur. Ja,
aber echt.
Kann ja keiner wissen, ey.
Ja.
Mein Gott.
So, übrigens, ich spiele übrigens diese ganzen Manager-Spiele nicht mehr, weil ich das irgendwann immer vergesse. Und dann kackt das immer alles völlig ab, weil ich da 5 verletzte Spieler oder sowas drin habe. Aber ich vergesse halt, deswegen mache ich das nicht mehr. Aber Mainz ist einfach aktuell brutal formstark. Ja, die kommen nach Dortmund wirklich mit einem breiten Kreuz. Mit Bock. Dann spielst du unter der Woche gegen Bergamo zu Hause. Dann auswärts in Leipzig. Dann wieder unter der Woche Bergamo. Und dann spielst du gegen die Bayern. Ja. Und jetzt, muss man sagen, rächt sich natürlich dieses Playoff nochmal brutal.
Ja.
Ja, das wäre sehr gut vermeidbar gewesen, um es mal freundlich auszudrücken.
100%. Ja, also das sind zwei extra Spiele. Genau, das sind zwei extra Spiele. Jetzt mal abseits der Einnahmen, aber das sind zwei extra Spiele, die können dir ganz schön wehtun.
Ja. Ich hätte fast gesagt, die brauchst du wie ein Pickel am Arsch. Ne? Ja. Also die tun dir einfach jetzt richtig weh. Mhm. Und guck dir den Kader an. Ja? Ja. Guck dir den Kader gegen Wolfsburg an, wer dir da plötzlich alles ausgefallen ist. Can wird alle Spiele verpassen. Mane wird alle Spiele verpassen. Du hast noch ein paar angeschlagene und die anderen Spiele müssen erstmal gespielt werden. Da musst du auch erstmal mit allen fit rauskommen. Das tut dir halt jetzt richtig weh.
Plus Jesko, Freitagabend, Flutlichtfreitag bei uns live auf Sky gegen Mainz ohne Schlotterbeck.
Ja.
5. Gelbe.
Ohne Can, ohne Mane.
Ohne Can, ohne Mane, ohne Anselmino, der nicht mehr da ist. Das ist jetzt schon knackig. Also Kovac hat angedeutet, Benzebaini kann das wunderbar machen, auch ein Riasson. Du hast noch einen Süle, den ich aktuell echt nicht formstark finde, aber so Anton gesetzt im Zentrum. Da darf jetzt nicht viel passieren. Und der Koto, da darf jetzt auch niemanden anstecken. Und das ist jetzt alles auf Kante genäht. Und ich bin jetzt auch gespannt. Rächt sich das, dass du im Winter jetzt nicht nochmal nachgebessert hast? Rächt sich der dünne Kader oder kommen sie damit durch? Das wird sicherlich interessant zu sehen, aber ganz entscheidende, ganz richtungsweisende Wochen für den BVB und die Basis muss jetzt natürlich nicht nur gelegt werden, sondern vielleicht auch weiter fortgeführt werden. Da haben sie die letzten Spiele dafür auch gewonnen, dass sie gegen Mainz wieder einen Sieg landen.
Ja.
Und dann eben die knackigen Spiele gegen Bergamo. Auch kein einfacher Gegner.
Ja, aber auch ein Saisonziel durchaus, ne? Also das Achtelfinale ist ja schon das Saisonziel in der Champions League, ne? Ausgegeben worden. Das heißt, also da solltest du dann auch für die Stimmung und für die Kasse solltest du halt schon schauen, dass du das schaffst.
Ja klar, wenn du das nicht schaffst, ist ein zweites Ziel verfehlt worden nach dem DFB-Pokal. Ja. Und dann kann schnell auch stimmungstechnisch wieder umkippen. So, ne? Deswegen bin ich gespannt, wie es der BVB macht. Der übrigens nachnominiert, Salih Özcan ist jetzt im Kader drin. Richtige Entscheidung.
Ja,
genauso wie Samuele Inacio, ne? Ehemaliger oder italienischer Spieler.
Ganz interessant, da gab es ja nach dem Spiel gegen Inter, wo sie ja nur drei Leute auf der Bank hatten gefühlt, die Diskussion, wo sind denn die ganzen Jungen? Ja, warum sind die ja nicht im Kader? Eigentlich kannst du ja Nachwuchsspieler über die sogenannte B-Liste in den Kader holen. Das heißt, du musst sie nicht bei der UEFA von Anfang an anmelden, sondern kannst sie hinterher rein. Und das geht aber nur, wenn die 2 Jahre im Verein sind. Und deswegen haben die halt gefehlt. Deswegen konntest du sie nicht mitnehmen. Und deswegen wird Ignacio jetzt auch über die A-Liste nominiert, ja, damit du ihn auf jeden Fall immer mitnehmen kannst.
So. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Geschichte. Ich glaube jetzt aber, Samuel Inacio wird jetzt wahrscheinlich nicht so die großen Spielminuten bekommen in der Champions League.
Nee, aber du hast wenigstens einen Spieler auf der Bank, ne?
Du hast einen Local Player, du hast einen Spieler auf der Bank, du hast einen jungen Spieler, ein Eigengewächs quasi auf der Bank. Übrigens genauso wie jetzt am Wochenende Wolfsburg war der ein oder andere dabei. Luca Reggiani, kann man sagen, hat sein Luca Debüt Reggiani gegeben.
Ja. Ja,
2024 zum BVB gekommen, damals von Sassuolo aus Italien, großgewachsener Innenverteidiger. Kann jetzt noch nicht wahnsinnig viel zu ihm sagen. Wäre auf jeden Fall mal interessant zu sehen, wenn er auch mal ein paar Minuten mehr bekommt, vielleicht auch dann in der Phase, wo es irgendwie reinpasst. Ein Zweikampf
muss, ne? Naja,
genau, also wo auch mal ein Zweikampf muss.
Aber genau, spannend, genau. Ne? Spannend.
Aber bisschen wie Filippo Mana, so die italienische Schule, das gefällt ja Niko Kovac auch. Ein Junge, der zwar auch eine gute Spieleröffnung hat, wurde mir gesagt, aber der vor allen Dingen den Fokus auch aufs Verteidigen legt. Und da rennst du mit Kovac eigentlich schon mal offene Türen ein, weil der immer sagt, ein Stürmer muss erstmal Tore schießen, ein Verteidiger muss verteidigen, ein Torhüter muss halten und dann erst können wir in den Feinschliff reingehen. alte Schule. Also bin ich gespannt. Wenn wir vielleicht den einen oder anderen mit Blick auf den personellen Engpass in den nächsten Spielen sehen. Und das ist im Übrigen auch eine klare, nicht nur Handlungsempfehlung, sondern vielleicht auch ein Befehl, den der BVB ausgegeben hat. Ricken, Kehl, allesamt, im Übrigen auch Kovac, haben sich schon noch darauf geeinigt und festgelegt, dass man jetzt in der Rückrunde auch mehr dieser Talente sehen will. Und das hat Kehl im Übrigen auch nochmal öffentlich gemacht, dass das jetzt so der nächste Step ist, den sie auch erwarten. Und da bin ich dann gespannt, in so einer Crunch-Time, bringst du dann den Routinier von der Bank oder bringst du dann vielleicht auch mal einen jüngeren Spieler von der Bank, um auch zu zeigen, wir vertrauen auf die Jungs, wir setzen auf die Jungs und das wird interessant zu sehen, wie sie es machen.
Also wenn ich bisher die Karriere von Niko Kovac beobachtet habe, gerade auch die bei Borussia Dortmund, würde ich mal tippen, er nimmt den Routinier, wenn ich ehrlich bin. Er ist ja damit auch ganz gut gefahren. Aber trotzdem, ich habe auch mal Bock, dass du mal so ein Talent wirklich richtig von alleine lässt. Aber gefühlt hat das ja nicht nur Kovac nicht gemacht. Das hat ja auch ein Edin Terzic vorher nicht gemacht, auch ein Richarlison.
Ja,
nicht so, also so richtig, weißt du, so einen, den du dann wirklich mal bringst und dann mal 60 Minuten spielen lässt und dann rausnimmst und dann nochmal ein Spiel, selbst wenn es schlecht war, dann lässt du ihn nochmal spielen. Ne? Und so Cole Campbell haben ja damals immer viele gefordert. Der hat wirklich nur gespielt, wenn gar keiner mehr da war. Und das würde ich mir halt wirklich ein bisschen wünschen, dass die da ein bisschen mehr Mut zeigen, auch mal diese Jungs von alleine zu lassen.
Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr. Niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion? Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land ziehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher. Alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/BVB und geben Sie beim Bezahlen den Code BVB ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Natürlich dürfen die nichts geschenkt bekommen, müssen dann auch zeigen, dass sie, dass das berechtigt ist. Das ist klar, ja, weil dann auch oft argumentiert wird, auch intern, dass dann gesagt wird, der schaut doch mal auf die U23, da zeigt XY auch nicht, warum er bei uns oben bei den Profis eine Rolle mitspielt. Wobei ich da dann immer ein bisschen vorsichtig bin und mir denke, ja gut, bei der U23 oder in der dritten, wo vielleicht nicht so viel dann zusammenläuft, da dann zu fordern, dass einer so sehr rausstechen muss, ist vielleicht auch immer.
Ist auch schwierig, ne?
Ja, ja, 100%. Schwierig dann, ne?
Ja.
Gerade in der Liga, in der BVB 2 spielt, wo es dann auch ein bisschen ruppiger mal zugeht.
Ja.
Naja, interessant. So, wird langsam auch kalt hier bei mir im Auto, muss ich sagen.
Boah, glaube ich. Standheizung. Ja, Kobel, müssen wir noch mal einmal kurz drüber reden. Für mich wirklich überragend in den letzten Wochen. Super konstant, super konzentriert. Dann diese 1:1 Situation auch gegen Amura.
Ja.
Wo du halt auch bei den Stürmern merkst, so, boah, shit, jetzt muss ich auch noch am Kobel vorbei. Das ist gar nicht so einfach. Echt Hut ab von den Leistungen von Gregor Kobel, der ja dann auch letzte Woche gegen Heidenheim ein bisschen aus dem Sattel gegangen ist, als man mal nachgefragt hat, ob das denn ein Foul war oder nicht. Aber auch, er hat eine klare Meinung, ja, stellt sich auch nicht dahin und macht Larifari, sondern sagt ganz klar, so sehe ich das. Wie ihr das seht, ist mir erstmal egal, Freunde. Und gefällt mir richtig gut.
Ja, 100%. Also ist aktuell die Lebensversicherung, hält oder hat auch einen großen Anteil daran, dass der BVB so eine Top-Abwehr zurzeit hat. Das Zusammenspiel läuft immer besser. Haben wir auch schon lange drüber gesprochen oder oft, dass es ihm auch geholfen hat, dass er wieder auf die Basics so ein bisschen zurückgeht. Er ist am Fuß nicht so schlecht, wie er oft gemacht wird, aber er ist eben nicht der, an dem du vielleicht auch zentralen Spielaufbau damit initiierst, was dann teilweise unter Schein der Fall war. Jetzt kann er sich wirklich darauf wieder beschränken, was er kann. Und das kann er gut. Er ist ein absoluter Vollprofi, bringt gerade absolute Topleistung und ist für mich mit Waldemar Anton, mit Schlotterbeck, auch mit Metscher ist das aktuell so die Achse. Ist nicht nur an Führungsspielern, weil jetzt Metscher ist für mich jetzt nicht so der Führungsspieler, aber zumindest ist er fußballerisch aktuell mit der Beste, vielleicht auch ein anderer, ein leiserer.
Aber wenn du den mal auf dem Platz beobachtest, Felix Metscher, wie viel der da kommuniziert mit seinen eben Leuten, auch wie viel er dann auch mit dem Gegner, auch mit dem Schiedsrichter kommuniziert, finde ich schon, dass der gerade in so eine gewisse Führungsrolle reinwächst. Also das finde ich schon ganz gut.
Ja, aber der ist in der Kabine keiner, der sagt, Jungs, wir gehen jetzt nach links und ihr lauft alle mit mir nach links, sondern
Nein, so. Absolut richtig. Ja, völlig richtig.
Das ist dann bei einem Anton oder auch bei einem Schlotterbeck schon anders, ne?
Ja. Aber was ich übrigens richtig, richtig stark fand, vor dem 2:1 durch Gyarassi, wie sie das rausspielen, ist überragend. Und wie Metscher dann mit einer Körpertäuschung ich glaube nämlich nicht, dass er zum Ball wollte, sondern er wollte ganz klar mit einer Täuschung, weil das macht er halt wirklich, diese Körpertäuschung macht er überragend und täuscht dann wirklich nur an, dass er zum Ball geht und lässt ihn so zu Gyarassi durch. Das fand ich richtig gut. Und das waren auch überragend gut, weil er spielt den Ball ja in die Tiefe. Zu Silva war es, glaube ich, der ihn dann klatschen lässt. Und dann geht eben Metscher nicht dran, sondern lässt dann Gyarassi das Tor schießen. Mit dem einzigen Torschuss in der zweiten Hälfte beim VfL Wolfsburg.
War das so? Echt? War das der einzige? Ja. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel.
Der einzige Schuss aufs Tor war das.
Einzige Schuss
aufs Tor. Die hatten einen...
Kamara musste nicht so viel machen, das stimmt.
Nee, die hatten einen Ex-Goal-Wert von 0,18 und das auch nur inklusive Standards, ohne Standards aus dem Spieler raus war es eine 0,09 oder irgendwie sowas. Also
wie hat ein Fan geschrieben, ich reg mich schon gar nicht mehr über die Spielweise auf, ich freue mich einfach nur, dass wir die Punkte holen. Das ist doch gut, oder?
Das ist doch gut. Ja, ich hab richtig, einige haben sich richtig beschwert über mich, dass ich das zu negativ sehe. Aber es ist ja auch unser Job.
Ja, aber du, nicht das ist
alles,
ja auch okay.
Ja, wenn also, wir sagen, alles ist gut, also, da sagen sie ja, ihr redet alles schön und da sind wir mal ein bisschen kritisch, da sagen ihr seid zu kritisch.
Nee,
so ist es halt, da müssen wir mitleben.
Eben. Wir sind ja auch nicht dafür da, dass, ja, dass immer links und rechts die, dass jeder sagt, jawohl, was der Jesko sagt oder der Patrick ist top. Genau. Also da, genau, davon lebt es ja auch. Das ist ja, ja dann auch Journalismus, dass man drüber redet, drüber diskutiert, dass man was links, ja, und rechts vielleicht nicht richtig gut und falsch findet. Und dann finde ich es immer schön, weil man ist ja oft im Austausch auch mit euch hier dann über den Podcast oder auch auf, ja, Insta oder Twitter oder sonst wo, wenn man sich dann wirklich mal irgendwo am Rande einer Schalte oder so vom Stadion mal trifft und dann auch mal mit euch ins Gespräch kommt, da ist schon viel Interessantes dabei und das immer ist auch schön.
Ja, finde ich auch. Du, ich guck mal, wir sehen uns ja nur übers Handy. Ich mach dich mal ein bisschen größer.
Ich guck mal. Wie groß sind deine Augen?
Ich guck deine Augen. Hast du Super Bowl geguckt?
Ach so.
Ja.
Was sagen meine Augen?
Meine
Albert Riera-Augen, die ich gerade weit aufreiße.
Ja. Nee, ich
habe
nicht.
Ich habe keinen Super Bowl geguckt. Ja, du schon oder was?
Nein, ich nicht. Nee, habe ich auch nicht. Ich habe mir nur
die Halftime-Show nochmal reingezogen von Bad Bunny. Ja. Die war ja mehr ein Musical.
Ja,
aber
das stimmt, da habe ich auch mal reingeguckt, ja. Ich bin ja ganz großer Filmfan. Für mich ist das Spannendste am Super Bowl immer, welche Trailer zu welchen Filmen rauskommen. Aber es war nichts, was mich wirklich gekickt hat.
Bist du auch ein Werbung-Fan? Also guckst du immer ganz gezielt, welche Commercials als nächstes?
Ich mag kreative Werbung. Ich mochte früher schon immer kreative Werbung. Es ist einfach dadurch, dass einfach die TV-Werbung nicht mehr so eine Bedeutung bekommen hat, finde ich, sind die Spots auch nicht mehr so kreativ, wie sie es früher waren.
Ja, stimmt.
Ja. Oder einfach so plump wie in den 90ern. Aber ich glaube, ich kenne jedes Werbelied aus den 90ern, kenne ich immer noch in- und auswendig. Also du brauchst mir nur eine Melodie geben und ich kann dir den Werbesong dazu singen. Das ist bei mir voll drin. So.
Ich überlege gerade, hat nicht Franz Beckenbauer mal so eine geile Knorr-Suppe Werbung gemacht und er hat gesagt, lecker mit Knorr. Und da hat er dann gesessen und Knorr-Suppe. Ja. Das war dann natürlich auch heiße Werbung früher.
Wer hat Werbung für einen... welche beiden Fußballer haben Werbung für einen Schokopudding gemacht?
Rudi Völler und Frank Rijkaard, ist das richtig?
Nein.
Aber die zwei haben doch auch mal einen Spot zusammen als
sein.
Versöhnung das was zusammen
sein.
Gemacht.
Das weiß ich nicht. Nee.
Warte mal, für einen Pudding?
Ja. Ich will hier keinen Marken.
Ich kenne nur, da bleibst du die ganze Halbzeit mit cool.
Nee.
Von unserem Kevin. Nee, sag mal, für einen Pudding? Nee. Wer war das?
Nee. Sollen wir das mal als Frage hier reinstellen für die Leute, die es zu Ende gehört haben?
Gib mal einen kleinen Tipp und dann kann ich auch für mich behalten vielleicht. Oder einen Hinweis.
Also einer hat in einem Verein gespielt, dem du durchaus sehr positiv zugeneigt bist.
Ja, okay. Das kann ja alles sein, Jesko. Ich bin ja so ein Kosmopolit und Fußballfan.
Ja, aber du wolltest das den Tipp geben. Ich wollte jetzt hier keine Internas offenbaren, deswegen habe ich es etwas kritisch gesagt. Aber.
Nee, ich nehme das mal mit. Genauso wie ihr.
Genau, pass auf. Wir stellen das mal rein. Vielleicht klippe ich uns das auch raus und dann posten wir das hier mal bei unseren Social Media Accounts und dann könnt ihr mal drunter schreiben, wer es war. In den 90ern. Beide ganz große Stars in den 90ern. Der eine... Einer der größten Stars, der deutschen größten Stars der 90er. Boah, es bleibt spannend. So, jetzt haben wir genug gelabert. Wir brauchen hier keine Zeit zu schinden. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Wir sprechen uns nach Mainz und wahrscheinlich vor Bergamo. Oder wir machen es wie das letzte Mal. Da könnt ihr auch mal schreiben, wie ihr das findet, dass wir dann nach Bergamo sprechen. Weil das ist dann, wenn wir am Dienstag, an so einem Spieltag dann sprechen, finde ich, da fehlt dann immer was. Dann eiert man auch immer so ein bisschen um die Spiel rum. Die Spiel ist ja schon entscheidend. Wisst ihr was?
Mittwochmittag, ja? Mittwoch früh.
Mittwoch, ja. Leute. Ich sehe uns eher bei Mittwoch.
Aber trotzdem, auch sowas. Könnt ihr uns gerne immer mal schreiben.
Gerne.
Wir sind da gerne bereit, Dinge anzupassen. So,
Sehr gerne. Ich gehe
jetzt...
geh mal rein.
Fahr jetzt mal weiter, mach die Heizung an, weil es ist kalt hier im Auto.
Alles klar. Patrick, schönen Tag dir.
Ciao.
Euch auch allen. Ciao, ciao.
Auf für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport.